Familie Lehmann macht wieder mal einen Ausflug. Die Eltern, der Peter und Katrin Lehmann, zusammen mit ihren beiden Kindern. Elena, die 15 ist, und Manuel, der 12 ist. Sie sind auf den Spuren vom Ittinger Sturm. Und heute machen sie einen Besuch in der Kartus Ittingen.
Hey, was ist denn das für ein komisches Tannenbäumli? Das singt ja.
I'm dreaming of a white Christmas. Und das mitten im Sommer. Was soll denn das bedeuten?
Weißt du, Elena, das ist eben Kunst. Das musst du nicht immer verstehen.
Also, ich habe jetzt Durst. Ich freue mich auf ein kühles Ittinger Bier. Kommen wir auch mit in den Ochsenstall?
Oh ja, das klingt gut. Ich nehme ein Vivi Cola.
So, ein großes Ittinger für Sie. Dann habe ich hier noch ein Vivi Cola. Eine Ugo für die junge Dame. Und hier eine gespritzte Weiße. Zum Wohl miteinander.
Vielen Dank, Carlos. Das ist sehr nett. Ah, tut das gut. Ein kühles Bier.
Zu unseren Zeiten hat es in der Kartus noch kein Bier gegeben. Nur Wein. Und einmal ist der sogar in Strömen geflossen. Dann zumal beim Ittinger Sturm.
Ja, grüezi. Was sagen Sie da, Ittinger Sturm? Das ist ja 500 Jahre her. Sind Sie denn dort dabei gewesen?
Ja, sicher. Ich war dann einer der Knechte der Kartus. Ich habe den Ross und den Ochsen geschaut. Darum bin ich jetzt auch da im Ochsenstall. Ich wollte wissen, wie es hier aussieht. Dass aus dem dunklen Stall so eine schöne Schenke geworden ist, das hätte ich mir nie und nimmer träumen
lassen. Darf ich mich vorstellen? Ich bin der Peter Lehmann, das ist meine Frau Katrin und unsere zwei Kinder, Elena und Manuel. Und wie heissen sie?
Ich bin der Winkler Hans, aber sagt mir doch einfach Hans.
Du Hans, komm sitz doch zu uns an. Das würde mich jetzt aber schon wundern. Wie war das denn beim Ittinger Sturm? Sind ihr völlig überrascht worden?
Nein, nein. Wir haben schon gemerkt, dass sich da etwas zusammenbraut. Von Zürich haben wir gehört, dass der Zwingli so neumödische Brüche in der Kirche eingeführt hat. Mess soll nicht mehr auf Latinisch, sondern in unserer Sprache geführt werden. Dabei war doch das immer so feierlich gewesen. Mit dem Herrgott redet man doch nicht so wie mit einem Ross und einem Ochs, oder? Auch die schönen Bilder wollte er aus der Kirche draussen haben. Das ganze Theater ist dann auch die Stamme und Steine am Rhein losgegangen.
Was ist denn dort passiert?
Ich weiss noch genau. Es war am Johannistag, am 24. Juni 1524. Die Stamme und das Nussbaume hat gleichzeitig Bilder, das Kreuz und die geschnitzte Heiligstatue aus der Kirche rausgenommen und verbrennt. Ich meine, wie kann man nur? Haben denn die Leute keine Ehrfurcht mehr vor Gott und den Heiligen? Gott wird das doch nicht ungestraft lassen, so ein Frevel. Und der Landvogt von Frauenfeld erst recht nicht. Auch unser Prior von der Kartus, der Peter Thaler, hat gar keine Freude gehabt.
Hat er denn etwas dagegen gesagt?
Ja, er war ja sonst ein ruhiger und bedächtiger Mensch gewesen. So wie Kartuser halt sind. Aber die Bilderverbrennung, das hat ihn wirklich zu tiefst getroffen. Er hat dann auch öffentlich dagegen gewettert, das sei ein grober Verstoß gegen die christliche Ordnung. Das hat ihn bei den Stammern natürlich nicht gerade beliebt gemacht. In einem Gespräch mit einem Stammer hat er noch zusätzlich Öl ins Feuer gegossen. Er hat gesagt, die von Stammen haben die Bilder verbrennt. Gott möge über sie bringen, dass ihnen die Häuser verbrennt werden.
Ja, und am Schluss war allerdings dann sein Haus, Kartus Ittingen, wo in Schutt und Asche gelegen ist.
Genau so ist es gekommen. Ihr seid aber gut informiert.
Weisst Hans, unsere Eltern haben eben gerne Geschichte und hat sie uns darum immer in der Gegend umeinander, auf den Spuren vom Ittinger Sturm.
So schlimm kann es jetzt auch wieder nicht sein. Immerhin hast du ja noch zu trinken bekommen.
Wie hast denn du den Ittinger Sturm erlebt?
Es war am Montag, am 18. Juli. Wie immer bin ich am Morgen schon um 4 Uhr aufgestanden. Ich habe Tross angeschirrt und bin raus auf der unteren Mühlezelg gegen die Tour runtergegangen, go Gras mähen für die Kühe. Plötzlich habe ich von weitem gehört, Killenglocken von Uslingen und Nussbäumen läuten. Sofort habe ich gedacht, das hat nichts Gutes zu bedeuten. Auf einmal sind Knechte vom Landvogt von Frauenfeld an mir vorbeigeritten. Sie haben sehr brisant gehabt. Auf einem Ross haben sie einen Gefangenen mitgeführt. Es muss ein reformierter Pfarrer gewesen sein, weil er einen schwarzen Talar angehatte. Erst später habe ich erfahren, dass das der Pfarrer Öchsli von Burg war, wo abgeführt worden ist. Mit dem Ross sind sie dann durch die Tour durch und auf der anderen Seite schnell verschwunden. Ein bisschen später sind dann noch ein paar weitere Landvogtknechte gekommen, die zu Fuß unterwegs waren. Und denen auf den Fersen war ein riesiger Haufen von Bauern. Die wollten den Pfarrer befreien. Ich war froh, dass die an den Kartus vorbeizogen sind. Ich dachte, da haben wir noch mal Glück gehabt. An der Tour ohne sind sie dann stehen geblieben, weil sie gemerkt haben, dass sie den Landvogtknecht mit dem Pfarrer nicht mehr einholen können. Nur zwei Knechte, die es mit den Fähren nicht mehr ans andere Ufer geschafft haben, die haben sie gefangen genommen und abgeführt. Immer mehr Volk ist zusammengeströmt. Die haben einfach unser schönes Gras und den Weizen runtergetrampelt. Dann ist länger nichts mehr passiert. Sie haben offenbar auf Bericht vom Landvogt von Frauenfeld gewartet. Ich bin dann mit dem Gras heimzu.
Und wie ist es dann weitergegangen?
Es ist Morgen geworden und die vielen Leute haben Hunger gehabt. Jeder hat gewusst, die Kartäuser sind immer freigebig gewesen und die geben jedem etwas zu essen und zu trinken, das gefragt hat. So sind sie dann auf die Idee gekommen, zur Kartäus raufzukommen. Plötzlich hat es an der Klosterpforte gepoldert. Wir sind alle tief erschrocken. Nur bevor wir aufmachen konnten, haben sie die Pforte aufgebrochen und etwas zu essen verlangt. Der Ratsvertreter von Stein am Rhein, der Konrad Rapp, ist angeritten und hat zum Prior und zum Schaffner gesagt, ihr müsst nicht verschrecken, es kommen gute Gesellen zu euch. Gebt ihnen etwas zu essen und zu trinken. Weiter werden sie euch keinen Schaden zufügen. Am Anfang ist es tatsächlich ganz anständig zu und her gegangen. Der Küchenchef hat die Vorratskammer aufgemacht. Die Laienbrüder und wir Knechte haben versucht, alle Mühlen zu stopfen. Wir haben angeschleigt, was wir können. Aber es sind immer mehr Leute in den Hof hineingeströmt. Zuerst 100, dann 1000. Alle wollten ihren Hunger stillen. Da sind wir natürlich nicht mehr nachgekommen. Die Draufgänger, die frechen Keiben unter diesen Leuten, haben sich vorgedrängelt. Ein riesiges Chaos ist entstanden. Dann haben sie angefangen, sich selber zu bedienen. Der Küchenmeister ist bedroht worden und musste den Schlüssel für die Vorratskammer rausgeben. Andere Türen haben sie einfach aufgebrochen. Dann hat einer gerufen, komm, wir gehen die Weinkeller runter. Wir wollen mal probieren, wie gut der Kartäuser schmeckt. Sonst wird er ja immer teuer verkauft. Jetzt kommen wir den gratis über. Tatsächlich, der Wein ist in Strömen geflossen, sogar gegen die Tour runter. Wenn man das nicht selber gesehen hat, könnte man es gar nicht glauben. Wie entfesselt sind die Leute gewesen. Es war, als ob ein aufgestautes Gewitter sich entladen hat. So viel Wut und Hass ist vorgekommen. Es war unheimlich gewesen. Die Leute haben sich gar nicht mehr gekannt. Alles haben sie kaputt gemacht. Sie haben Schlösser zerhauen, Kisten aufgebrochen, Zins- und Kaufbriefe verrissen und Ziegel abgeschnitten, die dran gehangen sind. Auch in den Kirchen haben sie gewütet. Sie sind in den Chorraum gestürmt. Dort an, wo wir Knechte nie dürfen. Die wunderschönen Bildtafeln am Altar haben sie abgerissen, Kruzifix haben sie verschlagen. Sogar das heilige Sakramentshäuschen haben sie aufgebrochen, haben die Hostie auf den Boden gerührt und sind darauf herumgetrampelt. Kirchenbücher haben sie angezündet und beim Rausgehen haben sie auch noch gerade alle schönen Glasfenster verschlagen. Den Mönch haben sie Kutten abgezogen und verschnitten. Zum Glück ist niemand an Leib und Leben zu Schaden gekommen.
Hey, das ist ja wirklich dramatisch. Und du, Hans, was hast denn du in dem Ganzen gemacht?
Ich bin im Stall zu meinen Tieren und habe versucht, die zu beruhigen. Ein paar der Randalierer sind dann auch in den Stall gekommen und haben angefangen, Tiere loszubinden und abzuführen. Unsere drei besten Rosse haben sie mitgenommen. Dazu 11 schwere Ochsen, 7 Kühe, 4 Kalber, 8 Säue und 80 Hühner. Mit dem anderen Knecht zusammen haben wir noch ein paar Kühe zum Stall rausgenommen und haben sie wollen im Weidstall in Sicherheit bringen. Aber auf dem Weg dorthin sind die Leute von Buch gekommen und haben uns eine Kuh geklaut. Später habe ich dann erfahren, dass die Kuh daheim gemetzelt haben und das Fleisch am anderen Tag gegessen. Auch die ganze Scheure ist plündert worden. Eine grosse Menge von Haber, Weizen, Mehl, Erbs, Öl ist gestohlen worden. Sackweise haben sie die Waren vorgetragen. Einen aus Wiegeltingen hat das Wasser vom Weiher abgelassen, dass er besser fischen kann. Anschliessend hat er die Fische über dem Feuer brätelt, wo sie alte Gebetsbücher und Urkunden verbrennt haben.
Hat denn gar niemand versucht, den Wildhaufen zur Besinnung zu bringen?
Ja schon, es hat einige gegeben, die die Leute beruhigen und zur Vernunft bringen. Es sind auch immer wieder Boote gekommen und Delegationen von Zürich und Schaffhausen. Ich bin gar nicht mehr daraus gekommen, wer alles die hohen Herren waren. Aber die konnten auch nicht mehr viel ausrichten. Die Leute haben sich nicht mehr sagen lassen von der Obrigkeit. Die waren so besoffen.
Ist das dann den ganzen Tag so gegangen?
Ja, schon. Gegen den Abend haben sich dann einige überzeugen lassen und sind heimgegangen. Vor allem die von Stammen. Aber saufen, prassen und plündern hat die ganze Nacht angedauert. Am Dienstagmorgen früh um 5 Uhr hat plötzlich jemand gerufen, Kartusen brennt. Dicker schwarzer Rauch ist aufgestiegen und die Flammen sind immer grösser geworden. Wir Knechte haben versucht, den Brand zu löschen oder zumindest zu schauen, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreitet. Gottes Hausleute, die Bauern vom Dorf, die zu Kartus gehört haben, haben auch geholfen löschen. Aber die Hitzköpfe der Aufständischen sind gekommen und haben uns am Löschen gehindert. Sie haben gesagt, wenn ihr nicht aufhört, zünden wir eure Häuser an.
Das ist ja schon verrückt, wenn man das so hört. Die sind wirklich ausser Rand und Band. Hat man dann herausgefunden, wer den Brand geleitet hat?
Offiziell hat es verschiedene Versionen gegeben. Es hat geheissen, es sei nie ganz geklärt worden, wer Kartusen angezündet hat. Ich weiss aber, dass es der Egli Konrad war. Auf seinem Totenbett hat er mir das Geheimnis anvertraut. Er war von Wart. Er war ein Neuzuzüger. Ein sogenannter Hintersaß. Einmal ist sein ältester Bub, der Rudi, in die Kartusen abgeschickt worden, mit einer Ferlimore zum Zuchteber zu decken. Tragischerweise ist das ein böser Eber gsi, wo der Rudi so unglücklich an die Wand gedrückt hat, dass er gerade gestorben ist. Der Conny hat diesen Verlust nie überwunden.
Und dann du, Hans, wie ist es dir gegangen?
Ich habe mitgeholfen, die Kartusen wieder aufzubauen. Und mit der Zeit ist sie sogar noch schöner geworden, als sie war. Aber eins kann ich euch sagen, ich hatte noch jahrelang Albträume. Ich habe von diesen Flammen geträumt und bin immer wieder schweissbadend aufgewacht. Und immer, wenn jemand an die Türen klopft, dann fahre ich innerlich zusammen.
Danke, Hans, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Du hast wirklich sehr viel durchgemacht. Aber jetzt hast du sicher Durst. Willst du bei deinem Kartäuserwein bleiben? Oder probierst du auch mal ein Ittinger Amberbier?